Wir haben wahnsinnig interessante Gäste.
Mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz.
Bildungsfernsehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wahnsinnig spannendes Format.
Da bin ich dabei.
Es ist ordentlich Pfeffer drin.
Wir diskutieren hier ganz intensiv.
Also man muss schon immer mitkriegen, was da los ist.
Da kann ja morgen schon wieder was passieren, da kann in einem Monat schon wieder was passieren.
Dass vielleicht auch mal deutlichere Worte fallen.
Ja, das gehört ja dazu. Es
sind immer offene Gespräche.
Total spannend.
Es ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
Da ist ein super Austausch.
Da wird richtig ein guter Job machen.
Da wird dann nie langweilig, immer sehr, sehr lustig.
Aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen.
Was taugt man da? Sonntagabend, kurz nach 8, live auf Sky Sport Austria, Talk und Tore, der Klassiker, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Schönen Abend, freue mich, dass Sie heute live bei uns mit dabei sind. Wir wollen heute bei Talk und Tore nicht ausschließlich über Tore, Schiedsrichterentscheidungen, Trainerfreistellungen oder Tabellensituationen sprechen, sondern über den österreichischen Fußball und seine Herausforderungen im sportlichen, aber auch im nicht sportlichen Bereich. Konkret über den österreichischen Fußballbund, der ja der größte und relevanteste Sportverband in Österreich ist. Und ich freue mich, dass wir heute hier eine sehr prominente Runde am Talk und Tore-Tisch haben. Ich begrüße erstmals bei uns zu Gast den neuen ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Pröll. Schönen Abend.
Schönen Abend.
Außerdem bei uns der ehemalige 56-fache Teamspieler Martin Stranzl, der aktuell einige Nachwuchsteams auch betreut und, ich darf es durchaus du sagen, weil du ja auch bei uns als Sky-Experte tätig warst, bist einer, der sehr offen, klar und kritisch seine Meinung äußert. Schönen Abend.
Schönen Abend.
Und außerdem bei uns heute zu Gast bei Talk und Tore der sportpolitische Berater Bernd Fieser, national und international tätig, unter anderem waren Sie, Bernd Fieser, auch für die FIFA, für den ÖFB und aktuell für die Saudi Pro League im Einsatz. Bitte. Schönen Abend.
Schönen guten Abend.
Und wie immer an Sie natürlich die Einladung, falls Sie Fragen haben, Anregungen, Wünsche, dann könnten Sie während der Sendung über die sozialen Medienkanäle hier bei uns auf Sky dies tun und wir werden dann versuchen, das ein oder andere im Rahmen der Sendung an unsere Gäste heute hier auch weiterzuleiten. Herr Pröll, wie darf ich Sie ansprechen? Denn Ihre Vorgänger waren ja Präsidenten und Sie sind ja offiziell Aufsichtsratsvorsitzender.
Das bin ich offensichtlich als solcher gewählt und habe ich heute da genauso wie in vielen anderen Bereichen, die ich zu verantworten hatte, diese Titel tragen weder zu meiner nicht von einer Eitelkeit noch zu meinem Wohlbefinden bei. Ich habe eine Aufgabe zu erledigen, das ist die des Aufsichtsratsvorsitzenden im ÖFB. Die mache ich jetzt seit Mai sehr gerne mit vollem Engagement. Ja, und das ist es. Und nichts anderes ist wichtig in dieser Sache.
Genau, also unprätentiös, wie Sie sagen, Sie haben ja eine Palette an Titeln eigentlich schon gehabt. Vizekanzler, Minister, Direktor, Bauernbund, aktuell Vorstandsvorsitzender in einem Mischbetrieb, Leibnig-Lundenberger und Landesjägermeister waren Sie auch noch. Also
insofern, wieder schon Geschichte.
Genau, ja. Und vieles Neues. Also jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB. Und ich meine, den meisten ist es ja bekannt, aber ich möchte es trotzdem hier noch einmal betonen, Sie stammen ja aus einer Politikerfamilie. Ihr Onkel Erwin war ja für viele ewig Landeshauptmann in Niederösterreich. Sie, wie gesagt, Vizekanzler, davor auch Umweltminister, Landwirtschaftsminister und eben auch Finanzminister. Und Ihr Sohn, sehen wir auch, aktuell ja auch schon vollpolitisch tätig als Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Was unterscheidet eigentlich die Sportpolitik von der echten Politik?
Ich glaube, es gibt relativ viele Parallelen. Das ist sicher die Aufgabe, dass man unter öffentlichem Druck Entscheidungen herbeizuführen hat. Ich habe natürlich lange in der Politik Verantwortung gehabt, 9 Jahre in 3 Regierungen. Da lernst du sehr viel, mit unterschiedlichen Positionen umzugehen und immer auch zu versuchen, Positionen zusammenzuführen. Ich glaube, das ist auch wichtig in einem Konstrukt des Sports wie dem ÖFB und das, glaube ich, gilt für alle Sportarten im Funktionärsbereich, dass man versteht, wie die gewachsenen Strukturen sind, dass man aber auch erkennt, was zu ändern ist und dass man immer wieder die Fähigkeiten auf den Tisch bringen muss, unterschiedlichste Positionen zusammenzuführen und zu vereinen. Wenn das nicht gelingt, wird es dramatisch, in der Politik, aber auch in der Sportwelt. Und das, glaube ich, ist die zentrale Herausforderung. Das heißt, es geht weniger hier wie dort immer nur um die fachliche Kernkompetenz. Man muss auch klare Ahnung von dem haben, was man vertritt, inhaltlich, klar. Aber es geht sehr viel um Skills, die da heißen, unter Druck zu entscheiden, Entscheidungen gut vorzubereiten, viel zuzuhören, zusammenzuführen und den Mehrheitsentscheidungen herbeizuführen. Im Dienste dessen, was man als Verantwortung hat, das sehe ich so, das sehe ich jetzt im ÖFB und erlebe es auch so. Ja, und das ist die spannende Geschichte, die ich einbringen kann aus diesen 9 Jahren in der Spitzenpolitik.
Könnte das eine gute Schule, die Politik gewesen, wahrscheinlich für diese Aufgabe.
Für öffentlichen Druck und Umgehen mit Herausforderungen, ja, sicher. Aber es ist sehr ähnlich.
Genau, und wenn man über Sportpolitik spricht, ist man auch rasch gleich bei Bernd Fieser. Ich habe schon erwähnt eingangs, Sie waren ja Berater bei der FIFA, unter anderem auch bei Josef Blatter. Apropos, wir haben ja auch ein Foto vorbereitet, er ist ja 89, wie geht es ihm eigentlich mittlerweile?
Also ich bin weiter in unregelmäßigen Austausch mit ihm. Ich war letztes Jahr bei seiner Buchpräsentation, gratuliere regelmäßig auch zu Geburtstagen. Geht ihm gut, wie gesagt, geht auf die 90 zu, aber ist weiter im Schuss. Ich bin mit ihm im Austausch, ich bin aber auch mit der aktuellen Führung der FIFA in Austausch. Ich bin mit dem Gianni Infantino, den ich weit 15 Jahre länger kenne als ihn. Ich begegne ihm einerseits immer wieder in Saudi-Arabien, wo er sehr häufig präsent ist. Interessanterweise auch bei Formel-1-Rennen, wo wir in der Person von dem Domenicali, Stefano Domenicali, CEO und Präsident von Liberty, einen gemeinsamen Bekannten haben. Mhm. Und Gianni Infantino hat auch einen Österreich-Bezug, hat 1999 damals den austroganesischen Spieler Charles Whittle zu Rapid Wien gebracht und dann auch immer wieder.
Er macht ja viel, er ist ja umtriebig, Gianni Infantino, aber war der auch einmal Spielerberater, oder wie?
Nein, er war nicht Spielerberater, er ist ein Vermittler zwischen den Welten. Und das war de facto eigentlich der Moment, wo ich ihn kennen und schätzen gelernt habe. Ich habe dann während der Kandidatur Österreich-Schweiz zur Euro 2008 auch mit ihm zu tun gehabt. Er war ursprünglich ein Jurist, dann Generalsekretär und das Spannende zwischen den beiden Platon Persönlichkeiten Infantino ist ja, dass die beiden im Grunde genommen beide aus dem Wallis sind. Der eine aus Visp, der andere aus Brig. Das sind 7 Minuten mit dem Zug, was offensichtlich heißt, dass das ein fruchtbarer Boden für Funktionärskarrieren
ist. Ja, aber sie verstehen sich nicht wirklich, ne? Könnte man durchaus sagen.
Sagen wir mal, der Kommunikationslevel könnte verbessert werden. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch zum Gianni Infantino sagen, es ist unglaublich. Also das, was er an Arbeit leistet, ist jetzt dadurch, dass er so stark auf den sozialen Medien verankert ist, erstmals auch nachvollziehbar. Und zum anderen hat er natürlich den Fußball jetzt eigentlich zur Weltregierung gemacht. Das heißt, zuletzt hat man auch gesehen, wo er auftritt. Da war kein IOC, da war kein anderer Sportverband außer der Fußballverband.
Ja. Das ist natürlich dann insgesamt, sieht man auch die Bedeutung des Fußballs. Da werden wir dann auch im Laufe der Sendung darüber reden. Das Zuhause von Martin Strandl ist, könnte man durchaus sagen, das Spielfeld. Ja, dort, wo es kracht, Martin. Ja. Ja. Was machen Sie aktuell? Welche Nachwuchsmannschaft oder welche Jungs betreuen Sie? Betreust du, habe ich gesagt. Entschuldigung, genau. Ja, verlauter ja. Sie. Auch einmal ein Du.
Ja, aktuell bin ich am LAZ-Stützpunkt in Güssing, wo ich U13 und U14 Spieler betreue. Zweimal in der Woche, Dienstag und Donnerstag, weil es mir auch wichtig ist, an der Basis Grundsteine zu legen. Und habe ja, das habe ich schon mal gesagt, den Bundesliga-Campus im letzten Jahr belegt und jetzt auch abgeschlossen. Und damit ich da weiter im Fußball drinnen bleibe, eben und weil es für mich 5 bis 10 Minuten zum Fahren ist, ist es alles auch mit der Ausbildung vereinbar gewesen. Und konnte mir dadurch auch natürlich mit dieser Trainieren mit dem Teamchef Tour einen sehr, sehr guten Einblick verschaffen, was generell den Fußball, Nachwuchsfußball in Österreich betrifft.
Ja, bevor wir den Nachwuchs reden, vielleicht das Aushängeschild als Thema. Die A-Nationalmannschaft kommende Woche geht es ja, wenn man so möchte, ums Ganze, um die Qualifikation für die WM. Martin, schaffen es deine Nachfolger zur WM? Die war es ja nicht vergönnt, also die Europameisterschaft.
Ja, bei mir schon ein bisschen her, ja, das stimmt da. Ja, ich gehe davon aus, also so wie die Leistungen bisher waren, auch wenn die Spiele sehr eng waren, das ist aber mittlerweile auf dem Level normal, wenn man so die anderen Partien auch natürlich alle verfolgt, aber die Mannschaft ist in einem sehr, sehr guten Zustand, in einem sehr, sehr guten Rhythmus und deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, auch für die ganze Nation, dass wir jetzt endlich mal schaffen, uns zu qualifizieren und dann diese Euphorie, die wir ja aus der Europameisterschaft mitgenommen haben, auch weiterhin transportieren Richtung Weltmeisterschaft.
Genau, nächsten Samstag das Auswärtsspiel auf Zypern und dann am Dienstag das Heimspiel gegen Bosnien, das ist übrigens der 18. November, dann sind Sie genau 6 Monate Aufsichtsratsvorsitzender. Mhm. Könnte das ein gutes Omen sein oder wird schon auf Zypern geklärt, die Angelegenheit?
Ich kann bei Martin anschließen. Ich war jetzt bei allen Spielen dabei. San Marino zu Hause konnte ich bei dem 10-0 nicht da sein, aber sonst war ich immer dabei und ich kann das absolut unterstreichen. Es ist ein guter Flow in der Mannschaft, eine gute Stimmung. Das erfüllt mich mit ganz, ganz großem Optimismus, mit einer sozusagen positiven Angespanntheit jetzt für dieses entscheidende Wochenende oder Samstag und dann Dienstag nächster Woche. Ich bin extrem optimistisch, dass wir es aus eigener Kraft schaffen könnten. Ich habe das in ein paar Interviews jetzt auch gesagt, weil nach dem Rumänien-Match mit diesem Last-Minute-Tor in der Verlängerung 1-0 zu verlieren, sind ja manche ausgebrochen in eine wehleidige Stimmung und auch an mich herangetragen. Wahnsinn, wie kann sowas passieren? Aber Tatsache ist, 2 Runden vor Ende sind wir 2 Punkte vorne. Hätten wir im Mai unterschrieben vor dem ersten Match. Aus eigener Kraft alles möglich. Eine Ausgangsposition, wo man beweisen kann, was man kann. Habe ja der Mannschaft durchaus gesagt und der Ralf Rangnick und die Mannschaft, glaube ich, haben auch diesen Optimismus, man spürt das und deswegen glaube ich, dass wir das schaffen können. Kann schon in Zypern passieren, hängt auch von Parallelspiel Rumänien gegen Bosnien natürlich ab. Wir werden sehen, aber wir freuen uns auch schon auf den 18. November, nächsten Dienstag in einer Woche mit ausverkauftem Haus in Wien.
Wie wichtig oder wie essentiell ist eine WM-Teilnahme?
Das ist überhaupt keine Frage. Ich spüre das Land auf, Land ab. Wenn wir eingangs mir die Frage gestellt haben, Ähnlichkeit zur Politik. Ich habe selten so einen Zuspruch erlebt, schon gar nicht auch in der Politik mir gegenüber, nämlich Anfeuerung auf der Straße und Kontakt auf der Straße. Das hätte ich nicht geglaubt mit meinem Einstieg, wie groß und sensibel dieses Thema Weltmeisterschaft erreichen jetzt ist. Und das ist ein super Zeichen. Und ich glaube, die Nationalmannschaft und wir haben es dann auch in der Hand, mehr zu tun, als nur die WM zu erreichen, nämlich in einer sehr angespannten, wirtschaftlichen, durch Kriege, Krisen gebeutelten Zeit, auch so etwas wie Hoffnung, Engagement, Freude dann auf die WM nächstes Jahr in die Gesellschaft zu bringen. Das sehe ich schon breiter und diese Erwartungshaltung ist groß und deswegen sollten wir es auch schaffen.
Bernd Fieser, die Erwartungshaltung ist natürlich groß von den Menschen, von den Fußballfans. Wird die Arbeit eines ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzenden oder eines Verantwortlichen, eines Verbandes an einer WM-Teilnahmequalifikation gemessen?
Unter anderem auch, aber nicht natürlich ausschließlich. Vielleicht noch, wenn ich mir erlauben darf, ein Wort zum Ralf Rangnick. Ich hatte die Möglichkeit und die Gelegenheit, mich mit ihm während der Weltmeisterschaft in Katar 2022 in einer sehr gemütlichen Atmosphäre immer wieder auszutauschen. Und das Faszinierende eigentlich damals war schon, dass er gemeint hat, dass die Mannschaft zu höheren Berufen ist. Das heißt, diese Zwischenstation ist für mich eigentlich jetzt Amerika und damit auch hoffentlich kein Schwanengesang, sondern der Beginn einer Ära. Die Arbeit eines Aufsichtsratspräsidenten, der ja, wenn ich mir das erlauben darf, durchaus auch wie ein Präsident agiert, ist natürlich nicht an dem zu messen. Das wäre zu einfach. Die Frage ist, und das werden wir jetzt dann sehen und erfahren, wohin galoppieren wir? Und die Frage ist ja nicht neu, die Frage wurde über Jahre stiefmütterlich behandelt und jetzt ist erstmals die Möglichkeit hier, dieses Thema auch dementsprechend breit auszurollen. Und mit dem Ralf Rangnick und mit dem Sepp Bröll ist die Hoffnung verbunden, dass das auch einmal dann passiert.
Genau. Da gibt es interessante, also ich kann anschließen in den Herausforderungen, die ich auch spüre. Und das nicht mich falsch zu verstehen vorher, natürlich die WM-Teilnahme ist nicht das Beurteilungskriterium für den ÖFB-Funktionäre und deren Arbeit und Zielrichtung, aber es erleichtert die Arbeit für die Zukunft ungemein, nämlich als Bunch sozusagen jetzt die Strategie neu aufzustellen. Alle Dinge, die ich und wir angestoßen haben, zu entwickeln im breiten Fußballnachwuchs, die Frage, was ist zu tun im Verhältnis zur Bundesliga, die ja auch Herausforderungen hat, vieles andere, das wir heute zu diskutieren haben. Und da spielen natürlich sportliche Erfolge natürlich eine wichtige Rolle. Man darf das nicht vergessen. Deswegen habe ich gesagt vorhin, das ist ein wichtiger Knackpunkt.
Selbstverständlich, aber...
Aber sonst bin ich vollkommen bei dir. Das ist ein Stein, der nicht im Zentrum der Arbeit des ÖFBs alleine zu bewerten ist. Überhaupt keine Frage.
Ich glaube generell, worüber wir diskutieren, ist eine Frage des Anspruchs. Mhm, genau. Und da ist natürlich die Frage der Qualität die alles Entscheidende. bis dato, und wir haben jetzt dann am 18. November eine Halbjahresbilanz, kann man nicht viel sagen, außer dass bis dato der Sepp Bröll im Grunde genommen sehr souverän agiert und keine Fehler macht, was ihm ja schon einmal, wenn ich das so sagen darf, sehr von seinen Vorgängern unterscheidet. Aber die eigentliche Frage wird nicht sein, ob er sich von seinen Vorgängern entscheidet, sondern ob das der Beginn ist, dass der ÖFB sich dementsprechend professionell aufstellt und einmal auch eine Vorreiterrolle übernimmt. Weil bis dato war es ja so, dass zumindest in dem Bereich, wo ich oft international agiere, dass man leider Gottes sich tendenziell fremd schämen muss oder schämen muss. Das, was Ralf Rangnick spielerisch jetzt entwickelt hat und was erstmals, oder was zu spüren war jetzt ganz stark bei der Europameisterschaft, dass man wieder auch stolz ist auf sein Land, auf den Fußball, auf die Spieler. Das ist ja etwas, was im Grunde genommen ein bisschen abhanden gekommen ist. Und da ist schon auch jetzt die Hoffnung verbunden, dass hier ein groß angelegtes Projekt lanciert wird, das ja offensichtlich auch in einer Strategiesitzung und...
Über die Strategiepapier sprechen wir noch. Ich wollte zuerst noch bei Ralf Rangnick bleiben, um das vielleicht abzuschließen. Gibt ja viel Lob, auch wenn man, könnte man sagen, seit der Europameisterschaft nicht alles rund gelaufen ist, Stichwort Nations League. Martin Stranzl, welches Zeugnis würdest du dem Teamchef geben, wenn du ein Zeugnis gegeben hättest?
Ich glaube, Zeugnis auszustellen, ich glaube, die zwei Spiele noch, ich glaube, jeder sehnt sich danach. Es ist eine Generation da, mit der man wirklich erfolgreich Fußball spielen kann. Das wurde geschafft, es wurde Euphorie im Land auch wieder entfacht. Der Fußball hat wieder einen sehr, sehr hohen Stellenwert, und auch auf die Themen zurück, was vorher schon angedeutet worden ist. Ich glaube, es ist immer einfacher, wenn eine positive Grundstimmung und Grundhaltung da ist, für Veränderungen zu sorgen, wie es ist irgendwo immer ein negativer Touch da, weil die Leute dann einfach aufnahmefähiger sind, bereit sind, noch mal mehr zu investieren, weil sie auch das ja auch spüren oder daran partizipieren. Und um das geht es jetzt. Und ich glaube, es ist schon häufiger auch gefallen, dass man versucht hat, eben nach dem einen Spiel gegen Rumänien dann vieles wieder schlecht zu reden. Ich weiß nicht, ob das so eine Eigenart von uns Österreichern ist, immer schnell diese madige Seite einzureden, aber das ist überhaupt nicht notwendig, sondern die Mannschaft ist in ihrem Kern gefestigt, und es ist einfach wichtig, diese Euphorie mitzunehmen und ein Zeugnis auszustellen. Ja, jeder will, dass wir uns für die WM qualifizieren, und wenn das der Fall ist, dann kann man auch eine Note 1 vergeben.
Genau, ist dann meistens so. Was schätzen Sie an Ralf Rangnick?
Na, ich schätze sicher seine unglaubliche Erfahrung, dass wie auf der einen Seite auf der Basis, die er mitbringt, wie auch jeden Tag, und wir sind wirklich regelmäßig in Kontakt, auch nach vorne denkt, was zu entwickeln ist, sehr mutig ist und immer die Zukunft nicht nur als Anspruch, sondern wirklich als Beweggrund seiner Arbeit definiert, besser zu werden. Das ist etwas, was mich unglaublich an ihm begeistert und fasziniert. Das ist überhaupt keine Frage. Und ja, mir war wichtig, dass wir eine ordentliche Gesprächsbasis haben nach den Verwundungen und Herausforderungen der letzten Jahre. Das ist, glaube ich, gelungen, weil für mich ist Professionalität einfach auch zu akzeptieren, was jeder für Rolle hat. Da ist meine, die den ÖFB jetzt zu entwickeln. Ich sage aber auch dazu, es ist nicht so, dass vor mir in den letzten Jahren dort nicht Dinge bewegt worden wäre, von denen ich auch heute profitieren kann im ersten halben Jahr. Wir stehen kurz vor der Eröffnung des ÖFB Campus, der sucht seinesgleichen, aus meiner Sicht, als das Kompetenzzentrum für den Fußball der Zukunft in Wien-Aspern. Wir sind dort eingezogen, operativ, die Mitarbeiter. Die ersten Nationalmannschaften der Frauen und Männer waren bereits da, sind sehr positiv angetan vom gesamten Betrieb dieses Campus. Schiedsrichterwesen ist dort in einer neuen Heimat wiedergefunden. Trainerausbildung kann mit ganz neuen Möglichkeiten entwickelt werden. Und das sind Entscheidungen von meinem Vorgänger, mit denen ich jetzt nichts zu tun habe. Ich möchte sagen, weil das ist wichtig. Also es gibt ja vieles, auf dem ich auch aufbauen kann. Aber natürlich ist es jetzt auch...
Einer Ihrer Vorgänger hat auch dafür mitgesorgt, dass Ralf Rangnick Trainer wurde.
Das wollte ich gerade sagen. Und er ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Genau. Ralf Rangnick, und dann haben Funktionäre von mir in der Verantwortung als Sportdirektoren, als Generalsekretäre und Funktionäre entschieden. Also insgesamt eine Basis, die gut ist und für mich auch zum Bearbeiten gut ist. Ich sage auch noch was dazu. Ich hatte eine, auch durch die Öffentlichkeit, sehr negativen Blick, wie viele Österreicherinnen und Österreicher, auf die Zustände, unter Anführungszeichen, im ÖFB. Ich bin sehr überrascht, welche Kompetenz wir haben. Positiv, sehr überrascht gegenüber meinem Bild, das ich hatte, weil nur medial transportiert. Jetzt in der täglichen Arbeit merke ich, da ist wirklich hohe Kompetenz auch in vielen Bereichen da. Das erfüllt mich mit großer Freude. Ich freue mich auch zum Schiedsrichterwesen zum Beispiel, endlich wieder in der Champions League einen Schiedsrichter gehabt, Kollegen Gieshammer. Genau, und das, da ist vieles da. Und wenn man sich das anschaut, dann macht es richtig Freude. Aber jetzt sich auf den Lorbeeren der Europameisterschaft oder dann das WM erreichen, das der WM-Qualifikation auszuruhen, hielt ich für glatt falsch, weil ich bin schon einer, der weiß, solche Apparate müssen in Bewegung gebracht werden und in die richtige Richtung auch immer bewegt werden. Und das ist das, was der Bernd vorher gesagt hat. Also wir werden mit der Strategiedebatte und vielen anderen dafür Sorge tragen, möglichst viele Stakeholder reinzuholen, um die Dinge offensiv in die Zukunft zu entwickeln.
Ich würde nur die personale Rang nur vielleicht mit Ihnen abschließen, ja, weil Sie ja oft gefragt werden, wie seine vertragliche Zukunft aussieht. Sie haben ja schon mehrfach gesagt, klare Vertragssituation, keine voreiligen Entscheidungen. Vertrag geht eben bei WM-Qualifikation bis zum Ende der WM. Gibt es für Sie rote Linien, wo Sie sagen, dann ist eine Vertragsverlängerung für Sie kein Thema? Ich sage zum Beispiel, der Teamchef ist ja auch einer, der ja sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Und vor einem Jahr in etwa hat er einen Ihrer Vorgänger, Präsident Mitterdorf, auch öffentlich, man kann es durchaus sagen, der Lüge bezichtigt. Gibt es für Sie rote Linien, wo Sie sagen, dann ist eine Vertragsverlängerung für Sie kein Thema?
Da bin ich ganz klar und halte es im Wirtschafts- und im politischen Leben meiner Vergangenheit immer gleich. Was-wäre-wenn-Spiele sind völlig unangebracht, sondern es gibt eine Vertragssituation, die einen klaren Ablauf zeigt. Ralf Rangnick hat bis zur WM und Ende der WM einen aufrechten Vertrag. Jetzt gibt es einmal den 18.11. mit der Entscheidung. Könnte ja theoretisch passieren, dass wir sogar im März dann in ein Entscheidungsspiel noch gehen müssten, wenn alles schief geht, jetzt an diesem Wochenende, was ich überhaupt nicht glaube, aber das alleine würde schon wieder. Und deswegen, was-wäre-wenn, hat da keinen Platz. Der Ralf Rangnick weiß, auch in Gesprächen mit mir, dass er sich auf mich und ich mich auf ihn verlassen kann, in einer Gesprächsfähigkeit, die immer offen sein wird. Zu jedem Zeitpunkt, wo wir zu Entscheidungen kommen wollen und müssen, werden wir Gesprächsfähigkeit haben. Dafür stehe ich, und das habe ich bei ihm auch so gemerkt. Und in diesem Vertrauen, glaube ich, sollte man es einfach die Dinge abarbeiten, wie sie da liegen in diesem Zeitrahmen. Ich bin froh, dass der Vertrag klare Perspektive gibt und zum gegebenen Zeitpunkt, das hat für mich in der Politik und der Wirtschaft immer gegolten, wenn man an der Brücke am Fluss angekommen ist und sie überqueren muss, zu diesem Zeitpunkt werden wir schauen, wie wir den Fluss überqueren.
Sind wir noch nicht am Ufer?
Noch lange nicht.
Gut. Dann lassen wir mal, würde ich sagen, das Thema Rangnick oder?
Ich wollte zum einen zu diesem Zeugnis noch was sagen. Okay. Die Zeugnisse, Voraussetzung für ein Zeugnis ist eine Vergleichbarkeit und eine Messbarkeit. Und dafür gehören Parameter entwickelt, an denen man gemessen werden kann. Das auf die Nationalmannschaft zu reduzieren, ist logischerweise falsch. Das geht deutlich breiter. Wir reden über Frauenfußball, wir reden über Breitenfußball, wir reden über Nachwuchs, wir reden über Akademien und. Das heißt, wenn ich da seriös und ernsthaft darüber reden möchte, muss ich gewisse Parameter entwickeln. Das kann sein, dass ich möchte im FIFA-Ranking auf der Position XY sein, in so und so vielen Jahren bin ich dort oder bin ich nicht dort. Mhm. Ja? Also das ist einmal das eine. Zum Ralf Rangnick vielleicht nur kurz. Ich glaube, dass er damals und heute das Beste war, was Österreich passieren konnte, allein aufgrund seiner Tatsache, wie er ist. Er denkt über den Tellerrand, er denkt groß und er legt die Wunde in die offenen, also er legt den Finger in die offenen Wunden. Deswegen kommen auch derlei Dinge zustande, wie die du vorher angesprochen hast. Aber was bewirkt das? Das bewirkt Bewegung. Und man darf nicht vergessen, der ÖFB, bei allem Respekt, war jetzt Jahrzehnte in einer institutionellen Pattstellung, wo sich nichts bewegt hat. Und jetzt kommt einer rein und schafft Bewegung und schafft damit auch Fortschritt. Das ist das eine. Zum Campus.
Campus reden wir noch.
Ach so.
Reden wir noch. Bitte, Martin.
Ich würde auch noch gerne, also weil ich ja den Ralf kennenlernen durfte beim Trainieren mit dem Teamchef-Tour. Und da möchte ich auch mal einhaken. Er ist halt sehr, sehr engagiert. Er geht Themen an, die halt vorher noch keiner angepackt hat, gibt sich auch dann für Themen, wie gesagt, mit dieser Trainieren mit dem Teamchef-Tour, wo wir unterwegs waren in ganz Österreich. Und hat da natürlich auch einen brutalen Mehrwert geschaffen, dann natürlich auch und auch die Aufmerksamkeit erzeugt, wie wichtig das Thema ja auch ist für uns in Österreich. Und von dem her kann ich mich da nur anschließen. Also er hat einen Weitblick auch und beschäftigt sich mit Themen, mit denen sich wahrscheinlich nicht viele Leute auseinandersetzen würden.
Ja. Gut, dann lassen wir das so stehen. Schauen wir, dass sich Österreich qualifiziert. Und dann gibt es ja vielleicht bald auch eine Vollzugsmeldung vom ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzenden mit dem Teamchef, mit Ralf Rangnick. Aktuell gibt es ja auch die U17-Weltmeisterschaft, wo die österreichische Nationalmannschaft mit dabei ist. Die ersten beiden Spiele wurden gewonnen. War ja zu sehen auch auf Sky Sport Austria, das 1:0 gegen Mali und dann gestern das 3:0 gegen Mali. Umgekehrt. Vorher war es Saudi-Arabien, da sehen wir den Strafstoß. Und dann war es gestern gegen Mali. Die drei Tore, die wir dann auch noch sehen. Und am Dienstag gibt es ja dann schon den nächsten Auftritt. Das dritte Gruppenspiel gegen Neuseeland. Österreich aber schon fix in der Zwischenrunde. Wie bewerten Sie das?
Riesenfreude. Zuerst einmal danke, wenn es schon erwähnt wurde, dass Kai auch die Übertragungen der U17 zeigt. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich lobe selten Medien, aber wenn es zu loben ist, sollte man es ansprechen. Und es ist im konkreten Fall so, weil ich es für wichtig halte, dass diese junge Mannschaft auch in der Auslage steht. Und das ist super. Sie performen toll bei der Verabschiedung im Ernst-Happel-Stadion, wo ich mit dabei war. Auf dem Weg sozusagen Richtung U17-Weltmeisterschaft habe ich schon gespürt, dass da ein super Teamgeist drinnen ist, eine klare Entschlossenheit. Und das soll uns optimistisch stimmen, dass da was nachkommt, auch Richtung Nationalmannschaft und A-Nationalmannschaft, auf das wir stolz sein können. Wir werden mal schauen, wo dieser Weg jetzt noch hingeht bei der WM. Aber toll, tolles Zwischenergebnis.
Ja, Terminkollision, ne? Sie können gar nicht dabei sein.
Ich kann nicht dabei sein, weil das überdeckt Spiel. Sich jetzt alles mit diesem Wochenende, mit Zypern und Bosnien. Wir werden sehen, aber möglicherweise machen sie uns die Freude und wir haben noch weitere Spiele bei der U17 zu sehen, nach dem 16-Finale jetzt am Wochenende. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Also zunächst einmal am Dienstag das dritte Gruppenspiel. Da geht es eben darum, ob Österreich, wenn man so möchte, makellos bleibt und auch die Position natürlich eins ausbaut in dieser Gruppe. Und dann folgen eben die K.O.-Spiele, die dann in einer Woche stattfinden, zu sehen auf Sky Sport Austria. Jetzt könnte man sagen, Martin Stranzl, wenn die U17 so erfolgreich spielt, dann ist ja alles gut im österreichischen Nachwuchs.
Könnte man, da gebe ich dir recht. Ja.
Aber, was sagst du?
Ja, erstens mal ist es eine super Sache für die Jungs, die da dabei sein können, spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich war auch bei einer U17-Weltmeisterschaft in Ägypten. Das ist aber nur der halbe Weg. Und ich habe es vor der Sendung schon mit dir kurz besprochen, wenn ich mich dann zurückerinnere, dass der damalige Torschützenkönig 4 Jahre später mit Fußball aufgehört hat oder der beste Spieler des Turniers mit 200 Profiminuten auch nicht recht weit gekommen ist, dann sieht man eigentlich, was für ein weiter Weg, auch wenn es eine Weltmeisterschaft ist in einem U17-Bereich, wie weit der Weg dann trotzdem danach noch ist. Und das ist eine tolle Sache, es sind Erfahrungen, die du einfach mitnehmen musst. Das ganz Wichtige ist, dass du deine Rückschlüsse auch daraus ziehst, reflektierst, was da alles vorgefallen ist, wie es dir gegangen ist, wie deine persönliche Stand der Entwicklung ist und einfach hart weiterzuarbeiten. Und die andere Seite ist natürlich, wenn man den Kader im Detail anschaut und wir ja wissen, wie wir in Österreich auch in der A-Nationalmannschaft spielen wollen. Und es sind im Kader, glaube ich, ich habe es reingeguckt, 9 Spieler von Red Bull Salzburg und dann in den letzten Spielen auch 5 und 6 Spieler in Startformation, dann weiß man auch, dass da eine ganz große Eingespieltheit da ist natürlich. Und dass diese Art und Weise, Intensität, schnell hinter die letzte Linie spielen, offensiv natürlich mutig nach vorne, dass das dann natürlich auch aufgelegte Sache ist, wie man so schön sagt. Das spiegelt aber nicht das komplette Nachwuchsprogramm. Das
überdeckt vielleicht einiges. Du gehörst zu denen, die in den letzten Wochen, auch wenn man gefragt wurde oder gefragt hat, auch gesagt hat, dass das ein oder andere nicht so richtig läuft in der Nachwuchsausbildung. Du warst selbst dabei, weil du ja auch aktuell im LAZ bist, aber auch eben davor schon in Akademien gearbeitet hast. Wo gibt es diese Defizite?
Boah, das können wir noch eine zweite Sendung machen.
Ja, also, ja.
Nee, wir waren unterwegs und bei aller technischer Entwicklung, bei aller Entwicklung im Trainerwesen hat man leider den Fehler gemacht, dass man viele, viele Dinge, die man im Profibereich auf Top-Level mit implementieren kann, leider schon hergenommen hat und in den jungen Jahren mit reingebracht haben. Also im U10, U12, U13, U14-Bereich, wo das auch im Akademiebereich, sage ich, bis zu U17 hat das alles für mein Empfinden nichts verloren, sondern das sind andere Dinge ganz einfach wichtiger. Und da ist mein Gefühl und mein Empfinden, ist es wichtig, dass wir da jetzt auch wieder andere Wege beschreiten. In der Trainerausbildung wurden die ersten Schritte schon gesetzt, auch im letzten Lehrgang, wo ich dabei war, wo auch wieder ganz klar kommuniziert wurde, es steht die Individualität des Spielers im Vordergrund, der Mensch dahinter steht im Vordergrund. Wir müssen wieder Spieler schaffen, die mutig dynamische Kicker, wie man so schön sagt, im Ausbildungskonzept auch, die ein 1 gegen 1 gewinnen können, die ein 1 gegen 1 dominieren können, so wie es in unserer A-Nationalmannschaft ist. Und von dem sind wir überzeugt, dass wir da wieder hinkommen wollen. Und diese Innovationen, die es halt gegeben hat, die müssen wir schauen, dass wir das Matchpläne, Analysen, Datenanalysen im unteren Bereich haben da halt noch nichts verloren. Und da müssen wir die Trainer, die handelnden Personen, die mit den Jungs arbeiten, wieder hinkriegen, Unterstützung anbieten, dass man da auch ja, andere Trainingsinhalte transportieren muss, wie es halt leider aktuell der Fall ist.
Genau, also wenn ich das richtig verstehe, weniger Physis in diesem Alter.
Stopp, das ist Stopp. Schon mal, nee, also nicht weniger Physis, sondern es ist ja auch auf wissenschaftlicher Daten basiert, dass die Bewegungszeit unserer Kinder hat ja immer mehr abgenommen, weil die Schulzeit länger ist, weil die Kinder in die Schule gefahren werden, sitzen sehr häufig im Bus. Die Fahrten zu den Trainingszeiten haben zugenommen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir auch im Trainingsprozess das integrieren, dass wir den kompletten Bewegungsapparat von unseren Kindern auch wieder stärken, dass wir sozusagen dieses Full Range of Motion, wo man immer davon spricht, dass man das mit den Kindern trainiert und dass man das in den Trainings mit einbaut. Bei einem gewissen Alter natürlich spielerisch, ist man schon in einem weiteren Alter, 14, 15, 16, vorbereitet auf die Akademien, dass man auch mit Ausfallschritt, mit verschiedenen Trainingsinhalten arbeiten kann, um eben die Muskulatur, Bandapparat, Knochenapparat stärken kann, eben um auf die Belastung, die dann im Spitzensport oder im Spitzenbereich dann auf sie zukommt, vorzubereiten. Und wenn man dann im Detail drauf schaut, zum Beispiel in den Akademien, kommt es leider nicht von ungefähr, warum wir aktuell oder sehr, sehr viele richtig schwere Verletzungen im Akademiebereich haben. Da gibt es Spieler mittlerweile, die ihren dritten Kreuzbandriss mit 18, 19 Jahren haben. Und da muss man mal umdenken und sich die Frage stellen, kritisch hinterfragen. Da gibt es viele tolle Tools, die der ÖFB anbietet, mit SAP-Plattformen, mit Dokumentationen, wo man dann auch nachvollziehen kann, wie man trainiert hat und woran es vielleicht auch liegt, warum diese Verletzungen immer häufiger auftreten.
Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal hinein in eine Akademie. Christoph Jochum hat nämlich einen Lokalaugenschein gemacht. Wie geht es Trainern, wie geht es den Spielern bei den wichtigsten Ausbildungsstätten im österreichischen Nachwuchsfußball in einer Akademie?
Die Austria-Akademie am Lahrberg in Wien. An einem ganz normalen Abend. Hier wird mit Hochdruck daran gearbeitet, Spieler für die Kampfmannschaft zu entwickeln. Für den Akademieleiter Manuel Tackert stellt sich die Philosophiefrage. Worauf wird der Fokus gesetzt? Auf Athletik oder auf Technik?
Wenn ich jetzt bei uns reinschaue, denke ich schon, dass gerade die fußballspezifische Ausbildung noch deutlich über der athletischen Ausbildung steht. Dass sich der moderne Fußball international schon sehr, sehr viel in Richtung Intensität und Körperlichkeit auch entwickelt hat. Aber bei uns gerade, denke ich, kritisiere ich eigentlich immer mehr, dass ich das Gefühl habe, teils national in den Spielen, aber auch vor allem international, dass wir gerade in der Körperlichkeit Themen haben. Ja, dass wir über die fehlende Duellqualität, dass wir unser 1 gegen 1 Duell offensiv, defensiv vor allem auch nicht gewinnen, dann auch nicht ins Fußballspielen richtig reinkommen.
Eine Herausforderung, gerade in der Pubertät natürlich auch, dass die Burschen die Freude am Kicken verlieren könnten. Bei der U15 ist die Gefahr da eher klein, die haben richtig Spaß.
Herrmann bitte. Mach einen Gabenschutz, gell?
Bist du einfach wie ein cooler Typ, macht er das.
Und der dritte Flieg.
Warte mal, was machst du? René. Mama. Das geht das, gell? Nico, du mir
Ja, komm.
Ossi, willst du was gegen die Kamera sagen?
Was soll ich sagen?
Ja, ist es geil, komm.
Dass du der Beste bist.
Dankeschön.
Diese individuelle Spielentwicklung steht über dem Ergebnis. Ja. Aber klar ist auch, Jungs, die am Wochenende ein positives Erfolgserlebnis haben, die werden sich auch am Platz dann mehr zutrauen. Am Wochenende geht es ja trotzdem auch darum, ein Spiel zu gewinnen. Die Spieler, die ganze Woche gut arbeiten, sollen auch am Wochenende dafür belohnt werden, dass sie Spielzeit bekommen. Die Jungs einmal machen lassen. Mhm. Im Training diese Mischung zu finden, aber auch im Spiel Phasen zu finden, wo ich einen Offensivspieler mal in ein 1 gegen 1 gehen lasse, auch wenn er das Duell dann einmal verliert.
Einer, der, was diese Entwicklung angeht, schon einen großen Schritt weiter ist, Philipp Lukic. Er ist 19 Stammspieler bei den Young Violets, Leistungsträger.
Das ist unser Philipp Lukic. Ich bin stolz, ihn in meinem Team zu haben. Er ist eine super Stütze, mit Ball und Gegenball. Super zweite Bälle, super mit Ball. Sehr kreativ, sehr fleißig, läuferisch. Ja, es ist eine Bereicherung fürs Team. Ja, mehr habe ich nicht zum Sagen.
Danke für die Worte, Julian.
Der Weg bis hierhin aber logischerweise nicht einfach. Auf diesem Niveau wird einem nichts geschenkt.
Ich sehe es ein bisschen so, dass im Akademiefußball teilweise vielleicht zu kurzfristig geschaut wird. Also, dass man vielleicht zu kurzfristig auf die Spieler achtet, die was vielleicht im Moment die körperlichen Vorteile haben und dadurch eben vielleicht gerade mehr bringen, aber vielleicht auf Langzeit gesehen dann eben das dann nicht mehr bringen, weil ihnen eben vielleicht solche technischen Fähigkeiten oder im Kopf teilweise Fähigkeiten fehlen, dass man das eben dann in Zukunft, wenn sich das körperlich auch ausgleicht, das im Spiel dann immer noch so anwenden kann.
Sie alle leben für ihren Traum, aber der Traum soll ja real werden.
Man muss einfach, auch wenn es schwer wird, immer weitermachen. Und wenn man nicht daran glaubt und nicht alles drauf setzt, dann kann man es nicht werden, weiß gar nicht, was passiert wäre, auch wenn man voll durchzogen hätte. Deswegen ziehe ich alles durch und arbeite halt voll darauf hin, dass ich es schaffe.
So viel Potenzial, aber was muss sich ändern, damit noch viel mehr Spieler es schaffen können? Vom Talent zum Profi.
Ja, interessante Fragen, aber auch interessante Einblicke. Austria Akademie, Austria ja Ihr Lieblingsclub, darf ich sagen. Sie waren ja Vizepräsident dort. Hören Sie das auch, dass es Kritik gibt an der aktuellen Nachwuchsarbeit, so gut sie auch sein mag, im Sinne von, dass sie professioneller geworden ist, aber dass der Output vielleicht nicht der ist, den sich alle erhoffen?
Höre ich auch natürlich, höre auch genau zu, vorhin bei Martin zugehört. Der ÖFB hat ja auch hier bereits Änderungen vorgenommen. Ich halte es auch für gescheit, dass wir in dieser zentralen Frage Talenteförderung, Nachwuchsarbeit ganz genau hinhören, wo der Schuh drückt. Wir haben auch in der Strategiedebatte das ganz zentralen Bestandteil haben. Höre aber auch, manche gingen an mich heran und sagen, ihr löst jetzt U8, U9, U10, U11 tendenziell auf. So das klassische schon Leistungsprinzip. Wie soll ein Trainer da diese U9, U8, U10 zur Meisterschaft führen, wenn ihr da auf einmal statt 6+1 4+1 spielen lasst auf kleinen Feldern, darauf ausseid, möglichst viele Ballkontakte zu ermöglichen, aber dieses alte System der Nachwuchsförderung sozusagen unterminiert, sei ja leistungsfähig. Also ich höre alles. Und ich höre genau zu. Tendiere aber absolut dazu, und Martin hat das angesprochen, dass wir schon ganz stark auf die Entwicklung der jungen Menschen setzen müssen und das in einer anderen Art und Weise, als sie schon sehr früh in ein Kollektiv zu pressen, um die Meisterschaft zu gewinnen mit U12. Jetzt ist das nicht schlecht an sich, aber die Frage ist, wie kann man das tun? Da bin ich kein Experte. Ich werde mir das auch nicht anmaßen zu bewerten, aber ich bin einer, der die Dinge schon hört und strukturiert und nicht stehen bleibt, weil wir Themen zu lösen haben. Das ist spürbar und da bin ich absolut dafür zu haben. Das eine ist die Aufgabe des ÖFB natürlich in seiner Ausrichtung im Breitensport, haben wir gerade vorher angesprochen. Das andere ist natürlich auch, wie Akademien oder Leistungszentren, Akademien, die der ÖFB und die Länder betreiben. Und dann natürlich, was die Clubs tun in ihrer Ausbildung. Die Austria haben wir jetzt da gesehen. Und ich glaube, das muss in sich ein schlüssiges System sein. Und wir werden das in der Strategiedebatte ganz massiv miteinander weiterentwickeln und diskutieren.
Weil ja auch Steuergeld hineinfließt, gerade in die Akademien.
Ist ja keine Frage. Und dann gibt es aber noch was ein Zweites dazu. Und das ist eine der spannendsten Fragen, die mich und jeden von uns, glaube ich, das ganze Leben begleiten, ist natürlich, wie sind jene Menschen, die dafür Verantwortung tragen? Im Fußball sind es die Trainer, in der Schule sind es die Lehrer und die Ausbildner im Beruf. Wie sind die qualifiziert? Müssen wir auch akzeptieren, dass es sehr große Unterschiede in der Trainingsqualität, in deren eigener Herkunft gibt, ja, in einer Bewegung, was über 2000 Vereine gibt, 200.000 Aktive in Österreich, nämlich beim Fußball. treffen sich sehr viele Menschen mit ihrer Geschichte, mit ihren Möglichkeiten und Potenzialen, da auch stärker hineinzuwirken. Also das sind ganz spannende Fragen und da wird man nie die endgültig richtige Lösung haben, sondern Qualität, Qualität, Qualität und immer der Anreiz, es besser zu machen, glaube ich, ist das, was über allem stehen muss, auch an dieser Frage Trainerqualifikation und Ausbildung. Neue Modelle und Möglichkeiten anbieten, damit dann auch mehr wieder von der Breite in die Spitze kommen können zum Profifußball. Ja, und da haben wir viele Aufgaben vor uns und da werden wir öfters adaptieren müssen und den einen großen Wurf, jetzt wissen wir, wie es richtig ist und das gilt für alle Zeiten, wird es nicht geben.
Dazu ist das Thema zu komplex, glaube ich auch.
Ja. Muss man ehrlich sagen. Nein, aber weil du das ansprichst, das Phänomen ist ja, weil wir auch die Aufgabe der Politik und des ÖFB angesprochen haben. Wir haben es kurz vorher diskutiert, die Heldinnen und Helden des Alltags, und jetzt rede ich gar nicht vom Sport, von Kindergärtnerinnen, ich rede von Volksschullehrerinnen, die Rahmenbedingungen, um dementsprechend hier zu agieren, stimmen nicht. Das ist jedem bekannt, das weiß jeder. Wenn ich das auf dem Sport jetzt übertrage, dann ist es genauso. Ich muss in den Nachwuchs, ich muss in das, was uns am wertvollsten ist, ich muss in die Zukunft investieren. Wenn ich das nicht tue, brauche ich mich nachher nicht wundern, dass das Resultat nicht dementsprechend ist. Je mehr Personen ich hier an den Tisch setze, desto mehr Meinungen werde ich haben. Ich bin aber auch ein Freund immer wieder von Klarheit und von letztendlich Zahlen und Ergebnissen. Wir reden in Österreich, es gibt die Studie des Sportinstituts in der Schweiz, die auch immer wieder die Güte und die Qualität von Akademien misst. Ja? Wir sind da mit Red Bull herausragend auf Platz 39. Ansonsten sind wir unter ferner Liefen. Überraschenderweise übrigens auch der FC Bayern München, der glaube ich um 60 herum ist, der FC Basel in der Schweiz auf Platz 98. Und dann gibt es Phänomene wie Benfica Lissabon oder eben auch kleine Länder, überschaubare Länder wie Portugal, wie Kroatien, wie Belgien, die es immer wieder schaffen, hier vorne mitzumischen. Und lustigerweise hatte ich zuletzt immer wieder auch mit der belgischen Liga Kontakt und deren CEO, die einfach sagen, wenn wir schon nicht die Größten sind, dann müssen wir zumindest die Smartesten oder Klügsten sein. Und das ist eigentlich im Grunde genommen das, wenn immer ich von Fortschritt und Entwicklung in Österreich rede, dann kenne ich die Rahmenbedingungen, ich kenne auch meine Grenzen. Aber wenn ich niemanden habe, der diesen Prozess anstößt, wie beispielsweise Ralf Rangnick oder jetzt hoffentlich, beziehungsweise ich bin überzeugt davon, Sepp Brüll, dann werde ich immer wieder dort mich befinden, wo ich derzeit bin.
Um das Thema Martin Nachwuchs, Heiko Vogel, der ehemalige Trainer von Sturm, Pokalsieger, mit Basel apropos, auch Meister geworden, Champions League gespielt, jahrelang Nachwuchstrainer beim FC Bayern, hat in dieser Woche ein Interview gegeben, weil ja in Deutschland die Probleme beim Nachwuchs nicht unähnlich sind. Auch dort gibt es ja viel Kritik und er hat irgendwie, finde ich, einen interessanten Satz gesagt, es braucht im Nachwuchs wieder mehr Gambler und Gaukler. Also was er damit zum Ausdruck bringen wollte, es muss wieder mehr Individualität sein. Ist es etwas, was du unterschreiben würdest?
Ja, das habe ich ja vorher gesagt. Also im letzten Trainerlehrgang ging es ja komplett in diese Richtung, weg von Videoanalysen, von Matchplänen erstellen, sondern wirklich auf den einzelnen Spieler. Wie schaffen wir es, dass der einzelne Spieler wieder besser wird? Da wurden ja schon die ersten Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Jetzt mit dem Ausbildungskonzept, wo wir jetzt über ein Jahr lang unterwegs waren, versuchen wir ja auch dahin zu kommen, es zu transportieren. Das Problem ist halt, es steht und fällt halt immer mit den handelnden Personen. Du musst halt eine brutale Überzeugungsarbeit leisten, du musst Türklinken putzen, unter Anführungszeichen, die Leute mit in dein Boot zu holen, damit sie auch an diese Vision glauben, dass du es ihnen vermitteln kannst. Und da geht es jetzt nicht drauf, wenn man unterwegs ist oder auch als ÖFB oder egal wer da für zuständig ist, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, aber das ist falsch und das machst du schlecht und das machst du schlecht. Nein, um das soll es nicht gehen und das ist auch nicht das Thema, sondern es geht um die Unterstützungsarbeit. Es geht darum, den handelnden Personen ein Handwerk mitzugeben, unterstützend zu sein, sie zu ermutigen, dass sie dranbleiben und mit den Kindern, mit den Spielern, Spielerinnen vernünftig und adäquat vor allem arbeiten, so wie es halt notwendig ist. Und da sind wir alle damit in einem Boot, da sind wir alle damit dafür verantwortlich, dass wir an den Strang ziehen. Und da möchte ich das Beispiel England hernehmen. Jeder schwärmt jetzt davon, wie viele junge britische Spieler jetzt auf einmal auch in der Premier League spielen. Ich glaube, da gibt es eine Studie mittlerweile, die zeigt, wie viele Spieler mehr Verträge bekommen haben in der Premier League. Das rührt aber daher, dass sie vor über 10 Jahren ein Commitment gemacht haben, wo sie gemeinsam gesagt haben, wir arbeiten gemeinsam zusammen, um unseren Nachwuchs wieder besser zu fördern. Und das würde ich mir bei uns in Österreich halt auch wünschen, dass es nicht jede Akademie oder jedes Landesverband für sich seinen eigenen Weg findet, sondern dass wir gemeinsam an diesem Weg arbeiten, gemeinsam dafür sorgen, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Und da ist natürlich so ein Multiplikator, wie es der Ralf Rangnick ist, ist natürlich für uns Gold wert. Weil wenn sich natürlich der oberste Trainer in unserem Land bereit erklärt, da unterwegs zu sein und mit den 13-, 12-Jährigen zu trainieren und Vorbild zu sein, dann muss das jeder einzelne Trainer, der an der Basis arbeitet, ja auch. Und nicht umsonst hat er gesagt, ihr seid meine Co-Trainer für die zukünftigen Nationalspieler bei uns im Land. Und das hat ja schon mal eine ganz große Strahlkraft.
Ich glaube, das ist auch ein Auftrag natürlich an den ÖFB, aber natürlich auch an die Bundesliga, die ja auch ein Teil des ÖFB ist.
Naja, Auftrag, ja, keine Frage, aber es passiert ja. Was der Martin jetzt skizziert, ist ja eine Bewegung, die eingesetzt hat und hat wieder nichts mit mir zu tun, weil das vor mir schon in der Programmatik begonnen und entsprechend der Change eingeleitet wurde. Da sind wir nicht am Ende des Weges. Aber ja, ich denke, ich habe dem nichts hinzuzufügen in dieser Gesamtkonstellation. Vorbild wirken auf der einen Seite, auf der zweiten klare Konzepte und das Brechen auch mit Traditionen. Ich habe bei der Strategiedebatteneröffnung, die ja sehr breit angelegt ist, gemeinsam mit den Ländern und der Bundesliga. Und jetzt in einem Jahr wollen wir Bilanz ziehen und genau in diesen wichtigen Themen, auch der Nachwuchsarbeit, sagen, welche alten Zöpfe sind wir bereit abzuschneiden? Müssen wir abschneiden, weil wir es nicht mehr brauchen? Wir haben seit Jahren und Jahrzehnten Themen vor uns liegen, die wir auch mit Geld bedienen. Sind die noch erfolgreich oder müssen wir eine Trendwende auch in vielen anderen Bereichen, Schiedsrichterwesen, ich könnte vieles aufzählen, einleiten? Sind wir bereit, im österreichischen Fußball das zurückzulassen, was uns nicht mehr weiterhilft, was uns in der Vergangenheit geholfen hat, aber jetzt uns Ressourcen verschwendet, die den Nutzen nicht mehr bringen und neue Wege zu gehen? Und diese Debatte müssen wir intensiv führen und die ist eingeleitet. Ich weiß, dass das unangenehm für viele ist, weil wir ja da uns bewegen müssen, alle miteinander. Ich habe es am leichtesten, ich komme von außen, sehe das wie in einem Unternehmen analytisch und habe keine Emotionen zu Entscheidungen der Vergangenheit, weil ich sie nicht getroffen habe.
Das ist immer ein schwieriges Thema. Das Ganze ist alternativlos.
Ja, schon. Sonst
bleibst
schon,
du dort, wo du derzeit bist.
Schon, Bernd, aber du weißt natürlich auch in Konstellationen einer demokratischen Basisbildung, das ist auch beim ÖFB und in vielen anderen Clubs, auch der Bundesliga so, bis zur Wahl der Funktionäre, aber auch der Entscheidung um Geldmittelallokation auf Mehrheiten angewiesen. Natürlich. Das heißt, das muss schon ein partizipatorischer Prozess jetzt sein in der Strukturdebatte und den führen wir, aber der ist alternativlos, da bin ich hundertprozentig bei dir, deswegen habe ich es
auch als Ersten. Alternativlos sind auch die neuen Wege.
Absolut.
Also der Prozess, ja, der
und ist richtig. Da versperrt sich ja auch keiner. Eher wird schwierig, was lassen wir zurück? Weil das immer mit Positionen und mit Menschen und Positionen verbunden ist, um neue Geldmittel freizubringen, wenn man davon ausgeht, dass es nicht mehr wird. Also in einer Volkswirtschaft wie Europa und Österreich kann man nicht davon träumen, dass wir über Millionen pro Jahr steigern können aus der öffentlichen Hand, sondern wir müssen in uns auch Schwerpunkte setzen mit dem, was wir haben. Genau. Und das sollen die richtigen sein und das soll die Strategiedebatte bringen.
Genau.
Aber Da möchte ich trotzdem einhaken, aber es sollte halt nicht an der falschen Stelle gespart werden.
Weil, das ist aber der Punkt.
So wie der Bernd ja auch richtig gesagt hat, oder auch in der Wirtschaft, wenn du bei der Forschung, harter Vergleich, aber wenn du an der Forschung sparst, dann wirst du früher oder später auf der Bildfläche verschwinden. Und unsere Forschung ist halt nun mal Entwicklung von jungen Spielern, der Nachwuchs. Und wenn wir da anfangen, wo eh schon nicht viel Geld da ist, da weiterhin zu sparen, da rede ich jetzt gar nicht im Akademiebereich, sondern rede unten noch weiter im unteren Bereich, dann wird es natürlich komplett schwer und dann werden wir komplett den Weg verlieren.
Ne? Ja, ich wollte noch ganz kurz noch mit in die Runde holen, weil das eben ein Thema ist. Ich finde das ja sehr gut, wie du sagst, Forschung und genau darum geht es eben, der Nachwuchs. Ich möchte ein paar Aussagen noch kurz spiegeln bzw. hineinhören von Sky-Experten bzw. Trainern aus dem Audiobeweis, dem Sky Sport Austria Podcast bzw. auch aus unserer Sendung, wo wir einfach nochmal hören von echten Experten, die also als Trainer arbeiten, wo wirklich der Schuh drückt.
Es wird davon klar auf alles vorgeschrieben, du musst den Ball so mitnehmen, du musst den Pass dorthin spielen, du hast ja gar keine Eigenkreativität mehr. Und auch beim Training, wenn da dann alles vorgegeben wird und das ist nie irgendwie ein, zwei Einheiten wie früher im Park, dass du sagst, spielst du mal munter drauf los, wenn du einen Fehler machst, nur hinterher sitzen. Es muss halt nur jeder eine Ehrgeiz haben und das Training richtig ernst nehmen. Aber ich glaube, ein, zwei Einheiten statt einer Kraftkammer oder irgendwas, so ein bisschen diese Park-Mentalität zurückholen, für eins gegen eins, für zwei gegen zwei trainieren, das war eigentlich das, wo wir Aufholbedarf haben, und das kann man im Endeffekt dann schon leichter korrigieren.
Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, ein bisschen von dem Gedanken, den Ausbildungsgedanken wegzukommen, auf allen Spielern nur Zweikampfmonster zu haben, die Bälle erobern, Bälle gewinnen und vertikal so schnell wie möglich nach vorne bekommen. Ich glaube, das gehört dazu, aber ich glaube, du brauchst auch noch die Spieler, die den Unterschied ausmachen.
Irgendwo zahlen wir auch die Zeche in der österreichischen zweiten Liga, dass die letzten 10 Jahre ja fast nur ausgebildet worden ist, wie arbeiten wir gegen einen Ball. Und die Themen, was wir abhandeln in der zweiten Liga, da geht es darum, erster Kontakt, Passqualität, also alles Sachen, was eigentlich der Spieler fix und fertig zu uns kommen sollte, und das müssen wir Woche für Woche einfordern. Und wenn du mit den Basics permanent in der Arbeit bist, also da dann den nächsten Schritt zu setzen, das ist extrem schwierig.
Wenn ich der ÖFB fragen würde, ob du das machen würdest, so Individualtraining für junge Nachwuchsnationalteamspieler, wärst du da dabei?
Ich habe vor kurzer Zeit, weil das Thema ist ja auch mit Spätentwicklern, dass halt die kleineren Spieler, die halt meistens technisch besser sind und mehr Spielintelligenz haben wie ein Großer, der halt mit seiner Wucht spielt, die kommen auch zu sehr, sehr, sehr wenig Spielzeiten. Und ich habe halt dann auch bei einem Verband einen Vorschlag unterbreitet, dass ich halt U15, U16, U17 Auswahl machen möchte, eben mit Spätentwicklern, mit retardierten Spielern, und da würde ich aber wirklich nur die kleineren nehmen und einmal in der Woche zusammenziehen, jede zweite Woche ein Spiel geben, dass sie halt auch eine Spielpraxis kriegen, dass sie selbst so dran kriegen, eine Selbstverständlichkeit. Und dann hat es geheißen, was brauchen wir denn Blödsinn? Und da habe ich mir dann schon gedacht,
ja, also sie sind offensichtlich nicht alle so überzeugt.
Ja, ich weiß es nicht.
In einem Landesverband in dem Fall.
Ich weiß es nicht, wer das war. Das war, ja. Kann ich nicht sagen. Ja, nein,
das ist nicht. Aber man sieht nur nicht, dass es das durchaus Ideen gibt, ja. Aber nicht alles natürlich
ich sofort umgesetzt werden. Ich habe ja auch aus anderen Sportarten vernommen, konkret den Günther Beusnick, der im Salzburger Nachrichten diese Änderung unserer Philosophie vollkommen attackiert hat, weil leistungsfeindlich, und der ÖFB verliert sich komplett mit diesen Themen, die wir da haben in den neuen Themen. Eine Seite Frontalangriff, wo man dachte, alle Achtung, also über die Sportgrenzen hinweg, auch legitim, kann jeder seine Meinung sagen. Also man ist ja mit vielen Meinungen konfrontiert und die muss man so sehen. Aber ich glaube, das, was der Martin angesprochen hat, was in die Richtung, wo es hingeht, ist etwas, was ich nicht nur für logisch, sondern für absolut umsetzenswert empfinde.
Vielleicht darf ich einen Gedanken dazu zu dem Thema Forschung auch noch. Der Fußball wächst gigantisch. Er wächst im Grunde genommen schneller, als dass er konsolidieren kann. Ja, wir können eine Sendung verwenden, wir können zwei Sendungen verwenden, um über dieses Thema zu reden. Aber der Faktum ist ja auch, die Konkurrenz schläft nicht. Du hast England erwähnt. Ja? England, wenn ich allein über die TV-Beträge in England... das heißt, die einzige Möglichkeit für mich als Österreich in irgendeiner Form kompetitiv zu sein, ist entweder, ich bin schlauer, ich gehe andere Wege... Oder ich habe außergewöhnlich handelnde Personen, die sich dann womöglich zusammensetzen und etwas kreieren. Wenn das in einer Strategie eingebettet ist, hip, hip, hurra. Nur ich darf nicht vergessen, dass das Werk bewegt sich jeden Tag und die anderen entwickeln ebenfalls gute Konzepte. Das heißt, entweder ich bin konkurrenzfähig.
Da gibt es noch etwas, was ich sehr spannend sehe, weil es im Sport natürlich, und das, was der Martin in einem Nebensatz gesagt hat, die Engländer haben vor 10, 15 Jahren begonnen, das neue System zu entwickeln und ernten jetzt die Früchte. Und das muss man natürlich auch in dieser Bewegung, die wir jetzt haben, in der Nachwuchsarbeit ganz klar den Entscheidungsträgern, Trainern und vielen anderen mitgeben, dass sie den Erfolg nicht in 2, 3 Jahren schon erwarten können, sondern wenn wir das System wandeln, dann sind das Perspektiven über viele Jahre, wo sukzessive dann mit Adaptionen und mit all dem, was halt notwendig ist, dann der Erfolg eingefahren wird. Weil das Ärgste und das Schlimmste in jeder Strategie ist, wir haben sie und suggerieren eine sofortige Trendwende im Erfolg. Und das wird im Sport und im Fußball nicht so einfach sein. Und deswegen auch dieser Hinweis mit den 10 Jahren in England. Und das ist ganz wichtig, die Leute mitzunehmen auf diesem Weg in die Zukunft, aber nicht, um den Preis ihnen übermorgen schon den Erfolg zu versprechen, weil da steigt die Frustration und wir fahren mit wehenden Fahnen an die Wand. Auch das wird ein wesentlicher Punkt sein in diesem Change Management, offen die Dinge hinzulegen, wann dann die Früchte geerntet werden. Und das werden vielleicht gar nicht mehr ich in meiner Position, weil who knows, beim ÖFB. Aber ich möchte es gerne tun, aber für viele Trainer dann auch nicht mehr sein. Also ganz spannend, auch das ins Mindset hineinzubringen. Eine Verantwortung, die weit über die eigenen Aufgaben jetzt hinausgeht, im Änderung dieses Systems.
Gut, das ist aber... Erstens brauchst du einen guten Kommunikator für die Erwartungshaltung und zweitens darf man nicht vergessen, in welchem System wir uns bewegen. Die Blase Fußball ist überdimensional, emotional und aberwitzig irrational. Und hier einen Prozess zu gehen, der auf Dauer taugt, da braucht es auch dementsprechend Rücken und Rückenwind.
Ja, wenn schon... Experten oder Sky-Experten oder Trainer ja aus dem Top-Niveau, aus dem Profibereich ja auch ansprechen, die ja dann die Zeit nicht mehr haben, diese Basics abzuarbeiten. Ja, und es ist ja so, wie der Sepp gesagt hat, du musst einfach eine Geduld mitbringen, weil das, was du heute investierst, wirst du erst Jahre oder ein Jahrzehnt später im Endeffekt ernten oder sehen. Und diese Geduld vermisse ich so ein bisschen in der aktuellen Trainergeneration, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Weil das ist natürlich auch Fakt, dass viele Trainer ja auch arbeiten, um weiterzukommen, um höher zu kommen. Viele definieren ja von vornherein oder skizzieren ihren Weg und sagen, ja, ich will Profitrainer werden, ja, wie schaffe ich das? Schnellster Weg ist eben über das Akademiesystem, da kriegst du Sichtbarkeit, Sichtbarkeit bekommst du über gute Ergebnisse. Und das darf aber nicht die Benchmark sein, sondern Benchmark muss sein, okay, wie viele Spieler schaffen es aus der jeweiligen Akademie im Profibereich anzukommen? So, und dann ist es natürlich irrsinnig schwierig für Akademieleiter ja auch oder die Personen, die dann die Trainer einstellen, richtig zu filtern. Wen Trainer kann ich da überhaupt in dem Bereich reinsetzen? Wem traue ich jetzt wirklich, dass er die Arbeit so angeht, so wie ich es mir vorstelle? Und wenn man sich aber leider die Zahlen ansieht, wie hoch die Fluktuation eigentlich ist im Trainerbereich, im Akademiesystem, was ja eh schon in Richtung Profibereich geht, im professionellen Umfeld, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, warum es aktuell so leider so dasteht, wie es ist. Und da brauchen wir einfach, wie gesagt, diese Personen, die diesen Weg, der skizziert ist, diese Vision, die wir gemeinsam haben, da dem Vertrauen schenken und nicht seine eigenen Interessen überzustellen über die Entwicklung der Spieler. Genau.
Aber es ist auch oft ein Problem natürlich, dass sehr viele junge Trainer im Nachwuchsbereich sind, die vielleicht auch noch das Ziel haben, eine andere Karriere zu wählen. Deswegen sagt man schwierig. Ja auch, es gibt Nationen, wo Trainer dann im Nachwuchs eher so Mitte 40, Anfang 50 sind, wo natürlich ganz andere Ziele sind, nämlich wirklich die pädagogische und spielerische Entwicklung eines jungen Menschen. Also es ist natürlich eine große Herausforderung, da eben auch die richtige Personalauswahl
zu machen. Aber Martin, aus 30 Jahren Fußball, die Erfahrungen, die wir machen, ist, geht der Ball rein? Gehen die Projekte weiter? Geht der Ball an die Stange? Geht der Ball, landet auf der Latte? Wird alles gestoppt? Das ist ja nicht nur bei den Trainern so. Und Geduld setzt eine starke Person, eine starke Persönlichkeit voraus, die dementsprechend die Wand macht.
Genau, bitteschön. Das ist dann
Ihr Lust. Ja, absolut. Ich sehe das so. Ich glaube, man muss die Dinge auch klar ansprechen. Keine Frage. Es geht um einen sehr nachhaltigen Prozess im besten Sinne. Es ist in aller Munde das Wort Nachhaltigkeit, im Fußball manchmal nicht. Und Nachhaltigkeit heißt auch damit, ins Klare zu kommen, was ich heute sehe und entwickle, sehe ich erst mit sehr langer Zeitverzögerung als meinen Erfolg, aber dann umso mehr. Und ich glaube, das sind schon Geschichten, die man einfach in die Köpfe auch hineinbringen muss.
Sie haben das Strategiepapier angesprochen, das ja nächstes Jahr dann oder bis zum nächsten Jahr auch ausgearbeitet wird. Da wird alles Mögliche evaluiert. Ein Thema würde mich interessieren, das ist ja die Organisation. Das war ja auch ein Streitpunkt bei Ihren Vorgängern und auch im Gremium unter den Landesverbandspräsidenten. Welches Modell bevorzugen Sie? Also das mit zwei Geschäftsführern und Sportdirektor oder überhaupt nur einer? Oder welche Variante würden Sie aus Ihrer Erfahrung in Politik und auch in der Wirtschaft als die beste in der operativen Führung des ÖFB sehen?
Also ich halte mal grundsätzlich in einer Größe eines Unternehmens, wie es der ÖFB, 70 Millionen Euro Umsatz und knapp 100 Beschäftigte, mit all den Aufgaben, die zu erfüllen sind, ist einmal nicht unverantwortlich, eine Zweiergeschäftsführung zu haben, weil ich das aus vielen Elementen auch der Wirtschaft kenne, dass damit auch eine gewisse Balance gegeben ist. Jetzt kenne ich auch die Debatten aus der Vergangenheit natürlich. Deswegen bin ich ja, wie ich gekommen bin, habe mir das angeschaut, habe mit beiden Geschäftsführern, mit Generalsekretären, mit Thomas Holler hat übrigens heute Geburtstag gehabt. Und mit dem Bernhard Neuhold, genau.
Leiter der Wirtschaftsbetriebe.
Bernhard Neuhold, sehr offene Gespräche geführt. Und ich bewerte,
da sind Sie auch eingebunden mit Peter Schöttl.
Und ich unter Peter als Sportdirektor. Und ich habe mit beiden und auch mit dem Peter klar gesprochen, dass ich die Vorwürfe und die Probleme der Vergangenheit akustisch vernommen habe und beobachten konnte als Externer. Und bei mir hat jeder seine Chance, mit seiner Qualifikation jetzt zu zeigen, was wir im ÖFB und speziell auch die Führungsmannschaft kann. Wir hatten eine zweitägige Klausur, glaube ich, hat es lange nicht gegeben, mit den Abteilungsleitern, die ich alle persönlich kennengelernt in 2 Tagen, wo wir vieles strukturiert haben, auch Richtung Strategie. Dann werden wir die Strategie entwickeln. Struktur wird immer der Strategie folgen müssen und dann schauen wir uns das an. Aber ich habe derzeit überhaupt keinen Anlass, an dieser Führungsriege zu zweifeln.
Weil also sowohl was die Anzahl betrifft, als auch in dem Fall die Personen.
Nochmal, die Personen sind in Charge und arbeiten für mich und für uns im ÖFB. Das, was ich in die Wege gebracht habe und auch entwickeln will, wird zur vollsten Zufriedenheit beantwortet und vorgelegt. Wir sind jetzt in der Budgetierung für nächstes Jahr mit einer 5-Jahres-Perspektive, Liquiditätsplan, vieles andere auf den Weg gebracht. Ich bin sehr optimistisch, dass das gelingen kann. Aber wie gesagt, jetzt einmal Strategiedebatte, jetzt einmal WM-Quali, dann Weltmeisterschaftsstrategie, das ganze neue Jahr. Und dann werden wir schauen, ob diese Struktur auch für die Zukunft trägt. Ich habe derzeit keinen Anlass daran zu zweifeln.
Bernd Fieser, aufgrund Ihrer Erfahrung, Sie waren bei Ferrari, Berater, wie schon erwähnt, FIFA, auch für andere Verbände. Welche Form, welches Modell ist international durchaus gefragt?
Gut, international, ich habe mir das im Vorfeld ein bisschen angeschaut. Wir haben 211 Nationalverbände weltweit, wir sind 55 in der UEFA. In der UEFA ist in etwa ein Fünftel hat unser System, 4/5 haben eine Einmannspitze. Letztendlich ist das auch natürlich der Größe des Verbandes, der Aufgaben geschuldet. Es gibt beispielsweise in Deutschland, die ja jetzt den Präsidenten wiedergewählt haben.
Bernd Rendorf.
Genau, ist es nunmehr so, dass der Holger Blask, der vorher der Verantwortliche war für die Kapitalgesellschaft, nun mal auch oder nun General. Die Personalien und die Generalsekretär ist. Es gibt da verschiedenste Modelle und ich muss ganz ehrlich sagen, also natürlich ist das jetzt ein Prozess, den wir medial schon eine Zeit verfolgt haben mit Kündigungszurücknahme und. Wäre ich der Aufsichtsratsvorsitzende, dann würde ich das Thema auch so spielen. Also ich würde das in die Strategiedebatte reinnehmen und vorerst einmal auf Zeit spielen, es sei denn, ich habe eine klare Antwort und eine Lösung.
Zumal es in Österreich schon einmal eine Einmannspitze gegeben hat mit dem Generalsekretär.
Natürlich.
Der aber dann wieder in der Dominanz, so wie Sie mich gehört haben, extrem in der Kritik stand als Alleinherrschaft. Herrscher.
Nein, also die,
unter Anführung stand. Ja. Das ist gar nicht meine Beobachtung, weil ich kann mit dem Gigi Ludwig auch ausgetauscht, jetzt auf dem Weg Richtung Aufsichtsratsvorsitz über seine Erfahrungen. Aber da habe ich das vernommen. Also das war dann Alleinherrschervorwurf. Jetzt ist der Vorwurf im Raum, dass Sie es nicht gut verstehen. Es ist bei 2 dann immer eine oder bei 3 immer eine Herausforderung, die ich aber offensichtlich bewältigen kann derzeit. Und dann bin ich bei dir, Bernhard. Wir brauchen alle miteinander diese Zeit, ob die Dinge ordentlich abgearbeitet werden. Und an dieser Qualität ist zu beurteilen auch Führungsqualität.
Gut, das Problem ist nicht gelöst. Es wird irgendwann einmal einer Lösung zugeführt werden. Man darf nicht vergessen, wie ist das in Österreich entstanden? Wir haben diese Doppelspitze seit 2017 und damals war die Situation die, dass mit dem Wartungserlass quasi es eine Notwendigkeit gab, diese gewichtige Position, die bis dato von dem Alfred Ludwig ausgefüllt worden ist, dann auf 2 Personen zu...
Durch die GmbH aus Gliederung und Wirtschaft.
Genau. Hätte man es anders auch noch machen können? Ja, natürlich, aber...
In dem Fall ist es so gelaufen. Gut, das ist natürlich auch ein Thema, das natürlich sehr oft nur Insider interessiert, aber es ist ganz wichtig, weil der Verband, Sie haben schon gesagt, 70 Millionen oder 60, 70 Millionen Budget muss ja auch operativ geführt werden, weil es eben ein Verband ist, wo es ja nicht nur um die A-Nationalmannschaft geht, sondern vor allem auch um sehr viel Amateurbereich, aber natürlich auch absolut. Nachwuchs und insofern ist da eine große Verantwortung.
Eine letzte Parallele noch zu Deutschland mit Bernd Neuendorf, der ist in einer ähnlichen Situation gestartet. Also es ist nicht so, dass Österreich der einzige Verband ist, der Probleme hat. Spanien als die weltbeste Nation bei im Grunde genommen Männern und Frauen ist im Selbstzerfleischungsprozess. Deutschland hatte jetzt jahrzehntelang das Thema des Sommermärchen 2006 und der Prozess in Deutschland war eigentlich ähnlich, dass Neuendorf die ersten 3 Jahre im Grunde genommen befriedet hat, geschlichtet hat und jetzt auch sagt, jetzt fangen wir zum Arbeiten an. Ich hoffe und wünsche mir, dass dieser Prozess mit einem TGV und Turbo bei uns erfolgt.
Ja, und vor allem...
ich glaube, man sieht es eh schon.
Ja, oder? Ja. Der Prozess, Herr Bröll, der Prozess erfolgt ja vor allem im neuen Kompetenzzentrum, wie Sie es gesagt haben.
Ja.
Nämlich im ÖFB-Campus, der ja innerhalb von knapp 2 Jahren... kann durchaus sagen, fast Rekordzeit, in Wien-Aspern in der Seestadt errichtet worden ist. 75 Millionen hat dieser Bau gekostet. Aushängeschild des österreichischen Fußballs. Rund 100 Mitarbeiter sind da in den letzten Wochen schon eingezogen. Und das ist, man kann es durchaus sagen, eine riesige Sache. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Davon haben sich auch meine Kolleginnen Jennifer Posch und Melanie Ullmann einen tatsächlichen Blick machen können.
Weit draußen im 22. Wiener Gemeindebezirk. Hier. 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 Ja, genau, hier. Hier tut sich was in der Seestadt Aspern. Denn hier erfindet sich der österreichische Fußballbund neu. Neues Logo. Neuer Campus. Mit jede Menge Platz für die Zukunft. 55.000 Quadratmeter. Rasenplätze? 3. Kunstrasenplätze? 1. Und ein Ministadion mit knapp 1.000 Sitzplätzen. Dieses Areal ist der Einsatzort des Campusmanagers. Alexander Gruber nimmt uns mit in das neue Zuhause des ÖFB. Er kennt hier jeden Winkel und jede Ecke. Ortsunkundige Sky-Mitarbeiter
Melli?
Verlaufen sich da schon mal.
Wo bist du? 3.500 Quadratmeter sind nicht zu unterschätzen.
Die Leute reinlaufen.
Komm mit mir mit.
Auf 5 Stockwerken steht den Nationalteams, Schiedsrichtern und 100 Mitarbeitern alles zur Verfügung, was sie brauchen. Zum Entspannen, Vorbereiten, Trainieren und Arbeiten.
Der VR-Bereich. Wir haben hier insgesamt 6 gleich große Kojen, wo wir unsere Admiral-Bundesliga abbilden. Wir haben mit unserer Schiedsrichterabteilung viele Stunden verbracht, um wirklich hochtechnologisch hier auch einzurichten. Von der grauen Wand, nicht in weiß, damit die Reflexion nicht so stark ist, bis zu diesem Rack oben, damit eben die Kamerapositionen dann dementsprechend im Echtbetrieb ab dem Jänner 2026 hier auch dann wirklich auf höchstem Niveau stattfinden können. Hier sage ich immer dazu, dieser Raum, dieser Teppich wird spätestens in 2, vielleicht in 3 Jahren wieder modern. Ich finde ihn steil. In diesem Raum haben wir einen direkten Ausblick auf den VR-Bereich. Das heißt, künftig können hier Leute sich wirklich ein Bild machen, wie VRs an den Bundesliga-Spieltagen hier arbeiten.
Das Ziel?
Leuten versuchen, die Augen zu öffnen, ganz positiv formuliert, was wir alles im Fußball nicht nur am Spielfeld leisten müssen, sondern wirklich auch, was alles im Hintergrund passiert, um den Fußball in dieser Qualität in Österreich auch abbilden zu können.
Und dabei liegt der Wohlfühlfaktor in den Details.
Nicht überkatitelt, aber trotzdem High Level.
Von A wie Altwiener Kaffee bis Z wie Zimmer, bei Tag und auch bei Nacht.
Ein Meilenstein, würde ich sagen.
Absoluter Meilenstein, ja.
Ist auch finanzierbar dann die laufenden Betriebskosten? Weil das ist ja schon eine Herausforderung.
Wie ich gekommen bin, habe ich natürlich auch im Vorfeld meiner Wahl von vielen externen Einflüsterern, die ich zum Teil gar nicht kannte, manche schon, gehört, dass ein Milliarden- oder Millionengrab für den ÖFB. Hat mich eher beunruhigt, muss ich wirklich sagen. Und als Aufsichtsratsvorsitzender habe ich die beiden Geschäftsführer gebeten, bei der ersten Sitzung den Businessplan vorzulegen im Detail. Wir rechnen im 5. Jahr mit einem Abgang von minus 1 Million aus dem Campusbetrieb heraus. Das ist verkraftbar, war ursprünglich so angedacht. Wir haben kein Fremdkapital im Campus drin, also sind von Zinsentwicklung und so weiter unabhängig, weil vollkommen ausfinanziert. Ja, und entlang dieser Budgetplanung der nächsten 5 Jahre hat jetzt das Management diesen Auftrag zu erfüllen, auch ökonomisch diesen Plan einzuhalten. Und das ist für den ÖFB verkraftbar. Noch dazu, wenn man weiß, dass wir jetzt schon sehen bei den Mitarbeitern, die sehr stark disloziert waren in der Vergangenheit, die jetzt alle zusammen sind, gemeinsam Mittagessen gehen, viel Austausch passiert. Also nicht nur die Führungskräfte, sondern vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wirklich begeistert. Wir sehen auch bei den Nationalteams, die Zimmer waren ein riesen und richtiges Investment. Wir haben auch Kooperationen mit einem Hotel, weil wir jetzt schon sehen, dass wir manchmal so nachgefragt sind, dass alleine dieses Hotel, glaube ich, bei uns mit 60 Betten gar nicht reicht, sondern Parallelveranstaltungen haben eine Hotelkooperation in Wien Aspern. Also es lässt sich sehr gut an. Und das, ich habe auch gesagt, das muss ein offenes Haus für den Fußball werden, für Vereine, die sich einmieten, die kommen wollen. Trainingslager machen, ja, für andere Sportarten. Wir sind dabei, Frisbee-Initiativen zu buchen, die europäisch daherkommen. Vieles, also das ist toll, weil wir zeigen wollen, was Fußball kann. Und
was Fußball bietet. 48 Zimmer sind übrigens.
Oder 48 Zimmer, ja.
Martin, da macht man sich dann vielleicht um einen Nachwuchs keine Sorgen, oder? Wenn das ein Ausbildungszentrum ist.
Und dann ja, das alleine würde uns noch nicht weiterbringen, glaube ich. Das würde man schon mit Leben füllen.
Für mich kommt es leider 15 Jahre zu spät.
Ja, schaut nämlich ganz schön.
Weil die ersten, möchte ich auch mal sagen, die ersten Grundgedanken zu diesem ganzen Projekt wurde im Jahr 2007, 2008 im Rahmen von der Europameisterschaft getroffen. Da sind wir damals im Spielerrat zusammengesetzt mit dem Gigi Ludwig und haben gesagt, wir würden uns wünschen, ein eigenes Zentrum, wo wir unser Zuhause immer haben, anstatt dass wir immer irgendwo anders unterwegs sind. Wurde oder konnte damals zum damaligen Zeitpunkt leider in der budgetären Situation nicht so umgesetzt haben. Also die Spieler, die damals bei der Europameisterschaft dabei waren, die waren schon auch vom Gedanken her schon so, dass man was Nachhaltiges hinterlassen will oder wollte, aber es war halt leider im damaligen Zeitraum nicht umzusetzen.
Ja. Muss ich noch was dazu sagen, weil das der Vollständigkeit halber für die Zuschauer, wenn der ÖFB sagt, ausfinanziert und die Herausforderungen, so verdanken wir dieses Investment der Stadt Wien und dem Bund. Das heißt, wir haben ein Drittel finanziert, je ein Drittel. Das sind schon gewaltige Summen, von denen ich nicht wüsste, ob wir, wenn wir es heute planen würden, angesichts der budgetären Situation noch bekommen könnten. Also der Leo Windner und seine Truppen haben damals ein wirkliches Zeitfenster genützt und ich danke auch der Stadt und dem Bund.
Stadt Wien, SPÖ, Sportminister war Grüner, also die Politik hat wirklich für den Fußball was gemacht.
Ja, aber ich sage jetzt da, ich komme ja aus einer anderen Richtung, meine Geschichte ist bekannt. Für mich hat jetzt im Fußball Parteipolitik überhaupt keinen Stellenwert und das ist auch gut so, aber man soll auch Danke sagen, wenn die Öffentlichkeit so etwas ermöglicht, hätte der ÖFB nie alleine auf die Füße stellen können.
Herr Paul, zum Abschluss ein Satz. In 4 Jahren endet Ihre Amtszeit. Wo soll der ÖFB stehen?
Wir sollen ein modernerer Verband als heute sein, wo die Landesorganisationen, wir und die Bundesliga eine Dynamik zeigen mit einer tollen, neu aufgestellten Nachwuchsarbeit und mit vielen Erfolgen auf dem Weg dorthin. Jetzt einmal die WM-Quali, Weltmeisterschaft, Quali zur EM28, die Frauen und haben heute gar nicht geredet. Ganz ein wichtiges Thema für die Zukunft, wo ich einen Hauptaugenmerk in der Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußball setzen werde.
Danke vielmals, danke den Herren. Schönen Abend noch. Wiederschauen.